Kunstgeschichten.
Herzlich willkommen zur letzten Folge der Kunstgeschichten. Ich bin Sandra Sudmüller und die heutige Geschichte dreht sich um Max Lehvogts Gemälde Tiger im Zoo aus dem Jahr 1901. Motiv des Bildes ist der gefangene Tiger in seinem Käfig. Doch Tiere sind nicht die einzigen Exponate der Zeit um 1900. Davon handelt auch die heutige Geschichte mit dem Titel Aus der Sicht des Ausstellungsstücks.
Sie ergötzen sich an mir, die Viecher. Es beginnt schon früh morgens. Dann kommen die ersten an mein Fenster, von links oder rechts, aus dem Nichts und schreien nach mir. Unmöglich, das auszublenden. Ich kann es ihnen nicht verübeln. Sie sehnen sich nach mir, meinem Anblick, dem meiner Gottheit. Ich reiße mich auf, behäbig natürlich. Da darf man nicht zu eifrig sein, sonst gewöhnen sie sich daran. Man muss sie zappeln lassen. Ich weiß, wie man mit ihnen umgehen muss. Ich kann ihnen sagen, da reicht schon mein Rücken, eine Tatze, die sie erhaschen, und sie pressen ihre Klubschaugen durch die Eisenstangen. Ich müsste nur einen Satz machen. Dann ziehe ich meine Show ab. Wenn ich sage, ich weiß, was die Viecher sehen wollen, dann meine ich es auch so. Ich bin sozusagen der Viecherflüsterer. Sie scheuen zurück, wenn ich hinter meinem Stein, meinem Sichtschutz, hervorspringe. Sie erzittern, wenn ich mich zum Gitter aufmache. Und wenn ich brülle, glauben Sie mir, dann gibt es kein Halten mehr. Dann rasten sie aus, die Viecher. Ich regle mich von der einen Seite des Geheges zur gegenüberliegenden, wälze mich über den Boden. Primetime ist, wenn gefüttert wird. Ein Stück Großtier oder ein Hasen. Ich zerfleddere es bis zur Unkenntlichkeit, verschmiere das Blut. Da staunen sie dann, die Viecher, dann macht sich Angst breit. Wenn ich mir danach die Krallen säubere, beruhigt es sich wieder. Oder wenn ich mich strecke und entspanne nach dem ganzen Theater. Es ist wirklich ein Witz mit ihnen. Wenn man sich auskennt im Geschäft, dann wird klar, die Mischung macht's. Entsetzen und Entzücken. Je zärtlicher, sorgsamer ich bin, desto amüsierter sind sie. Als Stecke in der Raubkatze schließe ich doch nur ein Kätzchen. Ich mache mir einen Spaß daraus, das können sie sich nicht vorstellen.
Im Kino feiert unsere Gesellschaft tierische Helden. In Realität sehen wir Simba und Co. aber lieber in Gehegen als in freier Wildbahn. Was heute in Zoos gang und gäbe ist, begann nicht etwa mit Tiger King, sondern ist seit Jahrhunderten gängige Praxis. Der Handel mit wilden Tieren gehört bereits seit dem alten Ägypten zur politischen Ordnung. Sie zu besitzen, zählt für die Reichen und Mächtigen zum notwendigen Prestige und ist diplomatisches Mittel. Stets beliebt sind Wildkatzen und Falken, aber nicht selten wird zum Staatsempfang auch mal ein ganzer Elefant überreicht. Die Tiere bleiben bis ins Mittelalter meist zur Bespaßung von Adel und Geistlichen unter Verschluss. Doch die Jahrhundertwende reißt alte Muster ein. Mit der Industrialisierung um 1870 strömen Menschen in die explosionsartig boomenden Städte des Kaiserreiches. In diesen Schmelzkesseln prallen Menschenmassen wie nie zuvor aufeinander. Die Metropole Berlin fasst um 1900 bereits 2 Millionen Einwohner, Hamburg knapp 1 Million. Und diese Menschen haben Zeit. Wer auf dem Land seinen eigenen Hof bewirtschaftet, arbeitet den ganzen Tag. Wer jedoch im Schichtdienst der städtischen Fabriken schuftet, hat einen Feierabend. Zum ersten Mal hat ein großer Teil der Menschen Freizeit. Zudem haben selbst Arbeiter Geld, um diese zu ihrem Vergnügen zu nutzen. Unterhaltung glänzt als kommerzielles Gut und lockt Investoren. Startschuss für eine neue Branche. Es schlägt die Geburtsstunde der Entertainment-Industrie. Der Massenkonsum beherrscht das gesellschaftliche Leben. Reine Vergnügungsorte entstehen. Öffentliche Parks, Varieté-Theater, Casinos, Beihäuser, Zirkusse oder groß angelegte Volksfeste versammeln alle gesellschaftlichen Schichten. Während das Leben im Inland umschlägt, weitet die Regierung ihre Außenpolitik aus. Bismarck annektiert Mitte der 1880er Jahre unter Wilhelm I. erste Gebiete in West-, Südwest- und Ostafrika sowie Teile Chinas und Ozeaniens. Das Deutsche Kaiserreich steigt zur Kolonialmacht auf. Große Teile der Bevölkerung erlangen so durch die Großvermarktung von Kino und Bildpresse auch erstmals Einblicke in die bisher unbekannte Welt. Der Hype um das Fremde überschwemmt die Gesellschaft des frühen 20. Jahrhunderts. Man fühlt sich als Kosmopolit. Es gilt, je exotischer, desto besser. Handelsreisende importieren Kunst- und Gebrauchsgegenstände im großen Stil. Wer etwas auf sich hält, isst von chinesischem Porzellan, hängt sich orientalische Teppiche ins Wohnzimmer und raucht mit indianischen Pfeifenutensilien. Doch die Sensationslust macht nicht bei Gegenständen Halt. Auch exotische Tiere sollen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das preußische Königshaus kauft bereits seit Jahren wilde Tiere aus den entferntesten Regionen. Bären, Affen und Kängurus sammeln sich auf der Pfaueninsel inmitten Berlins. Auf Drängen des Naturforschers Alexander von Humboldt plant König Friedrich Wilhelm IV. Nun auch einen Ausstellungsraum für die allgemeine Öffentlichkeit. Bereits 1844 öffnet so der Zoologische Garten Berlin seine Tore. Es ist der erste Zoo Deutschlands nach europäischen Vorreitern in Paris, London oder Amsterdam. Der Garten ist damit eine internationale Machtdemonstration und dient für Staatsempfänge und offizielle Feierlichkeiten. Das Bürgertum eignet sich ihn als Flaniermeile an. Fürsten, Grafen und Gönner brüsten sich mit der Spende von Bären, Dachsen oder Füchsen. Es ist das Kultursponsoring der Zeit. Auf den Erfolg in Berlin folgen Eröffnungen in Köln, Hamburg und München. Die zoologischen Gärten etablieren sich zum Gewerbe. Ein Glücksfall für die Schlüsselfigur des Tierhandels, Karl Hagenbeck. Mit dem europaweiten Boom der Tierausstellungen baut Hagenbeck das kleine Hamburger Unternehmen seines Vaters zum führenden Wildtierlieferanten des Kontinents aus. Hagenbeck handelt Verträge mit allen namhaften Zoos der Welt aus und unterhält Exklusivverträge mit Wilderern, auch über die Grenzen des deutschen Kolonialgebietes hinweg. Die Unerfahrenheit der Zoobetreiber ist auf zynische Weise Hagenbecks Goldgrube. Reihenweise Wildtiere krepieren aus Einsamkeit oder mangels Haltungskenntnissen in ihren Gehegen. Daher befüllen die zoologischen Gärten ihre Käfige fast jährlich neu, um die Unmengen an Besucher zu halten.
Ich habe Ihnen ja bereits davon berichtet, dass die Viecher hier rein und raus stürmen, als gehöre Ihnen der Laden. Da ist es die reinste Erholung, wenn die Nacht hereinbricht und ich zum Glück endlich entspannen kann. Abgesehen von den Nächten allein kommt es auch tagsüber vor, dass vor meinem Fenster nicht so viel los ist. Dann, verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin mir die beste Gesellschaft. Aber dann wird es mir doch eng in meinem Gehege. Ich gehe dann spazieren hier drin. Ich versuche mit der Pranke nie zweimal dieselbe Stelle auf dem Boden zu rühren. Das erfordert mehr Anmut, als Sie jetzt denken, und damit beschäftigt man sich ziemlich lange. Wenn an solchen Tagen etwas hinter dem Gitter hervorkommt, ziehe ich alle Register. Ich laufe neben den Viechern mit, hin und her, drehe mich im Kreis, wieder und wieder. Ich werfe mich an der einen Wand hoch, an der anderen. Ich stürze über meinen Stein. Ich rolle mich ab, wie auf geheimer Mission. Ich leiche mich an, auf dem Bauch, wie bei der Jagd. Ich nage mit den Zähnen an den Gitterstäben entlang. Dann bleiben sie auch wirklich die ganze Show. Ich weiß schon, dass ich der Star bin für die Viecher. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin froh, wenn ich meine Ruhe haben kann. Ich habe hier genug zu tun, sollen Sie wissen. Aber irgendwer muss die Untiere ja zurechtweisen, damit sie nicht vergessen, wer der eigentlich Stärkere hier ist. Und ich erschrecke sie so gern. Besonders die Kleinen, die quietschen immer am ärgsten. Ganz am Anfang, zu Beginn meines Aufenthaltes hier, hat sich eines davon mal was erlaubt. Ich war müde, es sind manchmal harte Tage hier für mich. Die Sonne brannte in mein Gehege, ich lag hinter meinem Sichtschutz. Sie müssen wissen, ich war damals noch nicht so ein Profi im Umgang mit den Viechern wie heute. Ein Naturtalent natürlich, aber selbst dann braucht man Erfahrung. Kurzum, ich trat nicht so gerne vor Publikum und verbrachte die meiste Zeit hinter meinem Schutz. Aber natürlich blieb dort das riesige Fenster, vor dem erbarmungs- und pausenlos die Viecher auf und ab gingen. Ich weiß immer, wenn welche davor stehen. Wie ich schon sagte, das Geschrei ist unüberhörbar. Ich wusste damals noch nicht, dass es am schlimmsten ist, wenn sie mich nicht sehen. Dann krellen sie Ewigkeiten, bis ich rauskomme. Heute weiß ich, es ist besser, einfach direkt in der Mitte auf dem Präsentierteller zu bleiben. Dann hat man zwar auch keine Ruhe, aber immerhin quengeln sie nicht. Sonst machen sie nämlich mit Absicht Krach. Aber das wusste ich damals ja noch nicht. Der Radau setzte mir jedenfalls zu dieser Zeit etwas zu. Auf einmal ein Schaben. So ein Geräusch hatte ich noch nie gehört. Dann ein ohrenbetäubender Knall. Und noch einer. Es konnte nicht sein. Doch, etwas war in meinem Revier. Ich sprang auf, rutschte in die Mitte des Geheges. Wer immer es riskierte, er war erledigt. Doch ich war allein. Es lag nur etwas Kleines auf dem Boden vor mir. Ein Kieselstein. Die Viecher kreischten auf, als sie mich erblickten. Allen voran so ein winziges. Etwas in mir drehte sich, als ich verstand. Sie wagten sich tatsächlich Steine zu werfen, gegen die Gitterstäbe und in mein Gehege. Ich war völlig außer mir. Ich raste auf das Gitter zu, direkt auf das erbärmliche Kleinvieh, das sich gewagt hatte, in meinen Raum einzudringen. Ich nahm es genau ins Visier, stürmte auf es zu, ich brüllte, wahnsinnig. Es gab kein Halten mehr für mich, ich musste durch das Gitter. Das Kleinvieh quietschte. Es fiel vor Schreck nach hinten. Die größeren Viecher zerrten es weg von mir. Ich rannte von einer Seite des Geheges zur anderen und zurück. Brüllte. Dann war ich allein. Ich hoffe, Sie schätzen diese Anekdote aus meiner Anfangszeit. Aller Anfang ist schwer. Ich bleibe heute die meiste Zeit des Tages einfach am Fenster auf dem brennenden Boden. Manche übermütigen Viecher werfen noch gelegentlich Steine zu mir, strecken sich über die Absperrung und hauen mit Stöcken nach dem Gitter. Ich verscheuche sie heute nicht mehr. Morgen kommen neue. Was ändert es?
Mit der Zeit lernen die Gartenbetreiber dazu und halten ihre Ausstellungsobjekte länger am Leben. Die Folge? Das Geschäft des Tierhandels stagniert und auch das Publikum sehnt sich nach Neuem, Außergewöhnlichem. Was tun? Die Faszination für das Fremde gilt zwar für Pflanzen und Tiere, doch der Mittelpunkt von Bildpostkarten, Plakaten und Werbung liegt auf den fremden Kulturen, sprich den Menschen. Hagenbeck zieht die naheliegende Schlussfolgerung: Wenn er selbst wilde Tiere nach Europa bringen und ausstellen kann, warum dann nicht auch Menschen? An Schausteller zu gelangen, ist ein Kinderspiel. Vor allem junge Männer aus den afrikanischen Kolonien zieht es mit dem Traum vom schnellen Geld oder Schul- und Berufsausbildung ins Kaiserreich. Meist begleiten sie deutsche Rückkehrer. Die erste Hagenbecksche Völkerausstellung findet 1875 statt und zeigt eine Familie aus Lappland. Der Erfolg übertrifft alle Vorstellungen. Sie sind ein Massenphänomen. Menschen strömen euphoriert von den angebotenen Kuriositäten zu Tausenden in die Vorstellungen. Die folgende Nubia-Ausstellung in Berlin empfängt bis zu 62.000 Besucher an einem Tag. Insgesamt mehr als 1 Million. Sicherheitspersonal muss den Ansturm koordinieren. Von 1870 bis 1940 reisen 400 Schaustellergruppen durch Europa. Jede davon hält etwa 10 bis 20 Ausstellungen ab. Austragungsorte sind in erster Linie zoologische Gärten, die sich wegen des Platzes und der Verfügbarkeit von passenden Pflanzen und Tieren anbieten. Doch auch Zirkusse, Varietés, Volksfeste wie das Münchner Oktoberfest, Museen, Werbung und Gastronomie oder Dienstleistungsbetriebe ziehen mit den Exoten die Massen an. Der Großteil der Schausteller kommt aus Ostasien, Afrika und dem Nordpolargebiet. Doch auch amerikanische Ureinwohner, australische Aborigines oder Menschen des europäischen Balkans treten als Attraktionen auf. Dabei ist das Maß aller Dinge, je scheinbar skurriler der Mensch, desto größer die Sensation. Vor allem in den Freakshows weisen Showmaster gezielt auf Schmuck und nicht typisch europäische Körpermerkmale hin, vor allem Piercings und Tattoos. Oftmals nackt entblößen sich die Schausteller zur Musterung tausender Unterhaltungssuchender. Der Clou liegt im Gesamtpaket. Die Menschen dienen nicht nur als Ausstellungsobjekt, sondern werden als Attraktion vermarktet und inszeniert. Zum Programm gehören stets als traditionell angepriesene Kostüme, Waffen und Instrumente. Die Veranstalter errichten ganze eingeborenen Dörfer. Dabei gehen die Fremden scheinbar authentisch ihrem alltäglichen Leben nach. Sie kochen, essen, arbeiten. Von ihnen hergestellte Waren stehen als Souvenir zum Verkauf. Zentral sind auch religiöse und kultische Handlungen. Jedoch sinnentleert durch die triviale Zurschaustellung. Besucher beaugenscheinigen Menschen aus Afrika als steinzeitliche Jäger, dem Orient als Pfeife rauchende Marktschreier, der Südsee als berauschte Trommler oder Amerika mit indianischen Folterinstrumenten. Der Profit der Betreiber ist immens. Das Geld liegt doch auf der Straße, man muss es nur aufzuheben wissen, so Hagenbeck in seinen Memoiren. Die Schaustellerinnen erhalten nur Kleinstgagen. Zudem finden sich zahlreiche Beschwerden über schlechte Verpflegung und Unterbringung sowie mangelnde medizinische Versorgung. Auch Todesfälle durch Krankheit und Überanstrengung häufen sich.
Sie müssen wissen, meine lieben Gäste, ich war nicht immer in diesem Gehege. Man mag kaum glauben, dass solches Showtalent nicht schon in Kinderschuhen gesteckt hat, aber es gab für mich eine Zeit vor dieser Arbeit. Ich sehe es nur noch verschwommen vor mir. Ich war jung, es gab keine Wände um mich und keine Decke. Der Boden war dauernd staubig, nicht so tot wie mein Beton, den ich hier mit mir sauber halte. Die Sonne brannte gleich wie hier und ich erinnere mich noch an meine Mutter. Um uns waren hohe Gräser, mehr als der Sichtschutz, den ich hier habe. Ich habe Verstecken gespielt vor ihr, aber glauben Sie nicht, dass meine Mutter sich die Blöße gegeben hätte, nach mir zu suchen. Nein, ich weiß, von wem ich diese Gelassenheit geerbt habe. Sie ließ elegant die Sonne auf sich scheinen, sorglos, weil ich immer zurückfand. Es war ein andauerndes Scheppern von draußen, das mich allmählich aus meinem Delirium holte. Ein bisschen wie das Donnern der Steine gegen meine Gitterstäbe, nur leiser und weiter entfernt. Es roch nach verbranntem Holz und noch etwas anderem, einem unbekannten Geruch. Ich lag auf hartem Boden, Finsternis um mich. Mein Kopf hämmerte. Diese Schmerzen in Rücken und Beinen, ich wollte mich bewegen, aber ich fürchtete mich vor dem Ton, den das verursachen könnte. Ich weiß weder, wie ich an diesen Ort gelangt, noch wie lange ich bereits hier war. Meine Krallen bohrten sich in nachgiebigen Untergrund. Ich schaukelte sanft. Doch aus meinem Kopf schlug es mit Gewalt gegen meinen Schädel. Meine Lider kämpften gegen mich. Ich musste aufgeben. An mehr erinnere ich mich nicht. Ich wachte in meinem Gehege auf. Es dauerte. Das Hämmern war immer noch da, aber es wurde klarer um mich. Ich wusste damals natürlich noch nicht, was dieser Ort für mich werden sollte. Als ich irgendwann den Kopf hob, stand ein Lebewesen über mir. Größer als ich, aber schmächtig, mit seltsamem Fell. Das war das erste Mal, dass ich ein Vieh sah. Ich sagte ihnen, dass meine Erinnerungen an die Zeit vor den Gitterstäben sehr verschwommen sind. Doch das Vieh, seinen Blick, sehe ich heute noch messerscharf vor mir. Denken Sie nicht, ich hätte es nicht durchschaut. Ich war damals zwar nicht ganz bei mir, doch ich bin gereift. Ich habe heute sehr genau verstanden, sein spöttisches Mitleid. Ich, das mächtige Tier, eingesperrt in einen Käfig, eingepfercht, entmachtet. Und er, dieser schwache Wurm, der sich über mich stellt wie der Herrscher der Welt. Draußen in der Wildnis hätten Sie keine Chance. Es tut mir leid, dass ich unhöflich sein muss, aber da wäre der Kampf von Beginn an entschieden. Doch dieser Kampf hier ist nicht fair, meine lieben Gäste. Es ist Hinterlist. Wer trägt das Recht inne, hier zu siegen? In einem unfairen Kampf. Aber lassen wir das. Mein Kerker ist ein alter Körper. Mein Gefängnis. Ich stecke jetzt in ihm fest. Doch ich verspreche Ihnen, es ist der Wille der Natur. Jeder entkommt eines Tages, auch aus diesem Käfig. Bis dahin, schauen Sie sich mein Programm an, gaffen Sie ruhig, erinnern Sie sich, wovor Sie Angst haben müssen. Ich halte meine Krallen scharf. Sie werden schon klotzen, die Viecher.
Was aus heutiger Sicht undenkbar erscheint, ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Massenattraktion schlechthin. Was bedeutet das für die damalige Gesellschaft? Die Völkerschauen und Zoos strotzen vor vermeintlicher Authentizität. Veranstalter bringen Artistinnen, Tiere und Materialien von allen Enden der Welt, um der heimischen Bevölkerung das Unbekannte vor die Füße zu stellen. Doch der Schein trügt. Von tatsächlichem Verständnis und Bewunderung kann nicht die Rede sein. Kunstsammler raffen Kulturgegenstände strukturlos zusammen und rühmen sich zurück in Europa als Weltenbummler. Ziel ist nicht die Reise, sondern die erfolgreiche Rückkehr. Auch die Lebenswelten der ausgestellten Menschen sind überspitzt. Veranstalter streben mehr danach, den pauschalen Vorurteilen der deutschen Bevölkerung zu entsprechen, als der tatsächlichen Kulturrealität. Als Folge tragen die Schausteller Kleidung oder vollziehen Kulte, von denen sie selbst noch nie gehört haben. Die Exoten sollen sich möglichst von der heimischen Bevölkerung abgrenzen. Sie gelten als Spiegel in die frühmenschliche Vergangenheit, als unzivilisierte Wilde, die in der Hierarchie weit unter dem modernen Westen stehen. Angesichts der Aufnahme Hagenbecks in die Berliner Anthropologische Gesellschaft ist das die gängige Haltung der Zeit und Wissenschaft. Aus politischer Sicht befeuern die Völkerschauen den Zuspruch des deutschen Volks für die kolonialistischen Erfolge des kaiserlichen Militärs. Die Erniedrigung der unterentwickelten Völker rechtfertigt die Notwendigkeit westlicher Zivilisation. Andererseits ist klar, dass die Wilden auch mit europäischer Hilfe nie gleichwertig sein können. Trotz dieser Bestrebung veranstaltet die Regierung lediglich 2 Ausstellungen. Die Völkerschauen bleiben Phänomen des privatwirtschaftlichen Kapitalismus. Derweil bedrohen Gegenstimmen das überlegene Europa, sowohl seitens der Zuschauer als auch der Schausteller. So kommt es im sensationslüsternen Publikum vermehrt zu unschicklichen Szenen. Ironischerweise befürchtet die Regierung nun, das deutsche Volk stelle sich bloß. Die ausländischen Schausteller könnten bei ihrer Rückkehr in die Kolonien ein anrüchiges Bild der Kolonialherren vermitteln und so revolutionäre Aufstände provozieren. Andere Zuschauer sympathisieren mit den Fremden, suchen Kontakt und gehen Beziehungen ein. Menschenrechtler kritisieren die unwürdigen Ausstellungsbedingungen. Auf der anderen Seite der Bühne befreien sich Schaustellerinnen vermehrt von ihren Klischees. Einige äußern sich in Medien scharfsinnig über die politischen Verhältnisse ihrer Heimatländer. Menschen, die an einem Tag in Eingeborenenaufmachung präsentiert werden, ziehen am nächsten im Anzug durch die Stadt. Ein Schlag ins Gesicht für alle Rassenchauvinisten. Der Bundesrat zieht 1901 die Reißleine und verhängt einen Einreisestopp für Kolonialisierte, die als Artistinnen zuziehen. Doch dies beendet die Ausstellungsindustrie nicht. Einige Gruppen ergreifen die Entscheidungsmacht und steigen aktiv ins Geschäft ein. Sie erkennen die Wünsche des Publikums und eignen sich die erwarteten Eigenschaften an, ganz im Sinne des modernen Marketings. Die ehemals Machtlosen professionalisieren und emanzipieren sich. Sie nutzen die einstige Ohnmacht für ihr Gewerbe und entlarven die koloniale Hierarchie als Hohlgehäuse. Das Ende der Völkerschauen läutet stattdessen ein neues, aufsteigendes Medium ein: das Kino. Es bringt nicht eine Kopie der Welt zum Zuschauer, sondern den Zuschauer in die Fremde. Filme über afrikanische Wilde, indianische Kämpfer und Dschungelschönheiten sind Kassenschlager und lösen die Menschenzoos ab den 1940er Jahren ab. Die letzte Völkerschau in Deutschland findet im Jahre 1952 statt, also sogar noch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Das war Aus der Sicht des Ausstellungsstücks. Vielleicht konnte euch die Geschichte ja eine neue Sicht auf heutige Zoos geben. Vielleicht sogar auch auf die Lebensumstände vieler Menschen gerade weltweit. Ich danke euch in jedem Fall fürs Zuhören und wir hören uns.
Kunstgeschichten.